aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute würde ich gerne mit dir über Haushalt sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Herzband, dem Familienarmband. Mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hallo Oliver.
Ich muss ja schon sehr lachen, dass als wir uns ja entschieden hatten, eine Folge zum Thema Haushalt aufzunehmen, es prompt so kommt, dass du diese Folge in einem Hotelzimmer aufnimmst, wo du ja maximal entfernt bist von allen Themen wie Spülmaschinen, Bäder putzen und was auch immer alles zum Haushalt so dazugehört, jemand anderer für dich aufräumt und dir sogar das Bett macht, oder? Ist es
ja,
so ein
ja,
Hotel?
Ja. Genau, ja, ich habe gerade den Luxus, auf Dienstreise zu sein in einem Hotelzimmer, genau, mit natürlich Roomservice, und ich krieg morgens das Frühstück vom Hotelbuffet und muss mir um Haushaltssachen überhaupt keine Gedanken machen gerade. Und ich merke immer wieder, wie unglaublich viel Zeit dadurch in einem Tag frei wird, die man sonst ohne groß drüber nachzudenken, ne, auch mit Dingen verbringt wie Einkaufen, Essen zubereiten, Sachen wegräumen und so. Genau, und zu Hause läuft alles ganz normal weiter, also meine Kinder sind ganz normal im Kindergarten und in der Schule, und das wird gewuppt, A, von meinem Mann, der jetzt gerade im Homeoffice ist, und von unserer Haushälterin / Kinderfrau. Also wir haben ja eine Fachkraft für den Haushalt und die Kinderbetreuung an manchen Stellen eingestellt, und das ist tatsächlich natürlich auch eine große Entlastung.
Ja, klar. Und wenn du so im Hotelzimmer bist, ist es da dann ordentlich oder nicht? Weißt du, ich meine, ich frage mich manchmal, aber wenn ich so im Hotelzimmer bin, so haue ich dann mein Zeug einfach irgendwo hin, weil das ist ja jetzt einfach mal nur mein Raum, so, ja? Oder sortierst du dein Zeug ordentlich so mit, wo was hingehört?
Oh, also ich glaube, ich bin im Hotelzimmer ein bisschen eher auch Typ Chaos Queen, weil ich dann auch oft wenn ich verreise, ist das ja auch oft so, dass ich dann zum Beispiel für einen Fernsehauftritt unterwegs bin und dann schmeiße ich verschiedene Klamotten in meinen Koffer und dann muss ich immer ganz kurz, bevor es ins Fernsehen geht, nochmal alle ausprobieren und dann liegen überall Klamotten rum und ich muss dann nochmal so kurz und dann renne ich raus und muss los. Was ich tatsächlich versuche, ist den Menschen hier im Hotel, die dann sozusagen Zimmerservice sind und das alles richten müssen, nicht so viel Chaos zu hinterlassen. Also nicht so, dass sie das Bett erst freiräumen müssen, um das dann irgendwie machen zu können. Das fände ich so ein bisschen blöd. Aber ansonsten ist es schon so, ich bin auch ein bisschen chaotisch von meinem Grundwesen her. Mir tut Ordnung gut. Also mir tut es nicht gut, in einem Umfeld mich zu bewegen, auch zu Hause, ne, wo alles durcheinander ist. Ich brauche eine gewisse Grundordnung, um funktionieren zu können. Aber mir fällt Ordnung halten nicht so leicht. Und ich bin oft eher der Typ so ein bisschen kreatives Chaos. Wie ist das bei dir? Musst du alles ganz ordentlich haben, auch im Hotelzimmer?
Nee, also ja, im Hotelzimmer gibt's eher so dieses, hier kommt ständig ja sicher jemand rein oder so. Also typischer Fall ist zum Beispiel, ich fahre zur Buchmesse und dann kommst du sehr spät in dein Zimmer und verlässt es sehr früh wieder. Und dazwischen, ich halte mich da ja eigentlich quasi fast nicht auf.
Zeit zum Chaos machen.
Ja, eher so, dass ich denke so, okay, ich muss wissen, wo, ich muss alles sofort finden können, weil du hast nicht einfach viel Zeit, um in den nächsten Tag zu starten. Ja. So. Aber ich packe zum Beispiel immer alles, bevor ich am nächsten Tag abreise, weil mir ist es einmal passiert, dass ich verschlafen habe im Hotel, ich musste ziemlich früh los und hatte dann sozusagen nur noch 2 Minuten eigentlich, um alles irgendwie zusammen zu raffen in diesem Hotelzimmer. Und diesen Stress, den werde ich mein Leben nicht vergessen. Deswegen, das ist eher so meine kleine Rule. Und dann halt auch dieses, ja, einfach den Leuten, die da die Arbeit machen müssen, die Arbeit leicht machen, wie du auch, und Geld hinterlassen, damit sie irgendwie was sich ihren Lohn aufbessern können.
Ja. Ja, aber dieses Thema, ne, wie wir ordentlich oder unordentlich sind, das ist ja schon insofern ein spannendes Thema, weil man da ja eigentlich ganz wertfrei drauf gucken könnte und sagen könnte, wir Menschen sind verschieden, wie in so vieler anderer Hinsicht auch. Und es gibt eben Menschen, die sind so ein bisschen strukturierter und denen fällt das leichter, ne, alles so ordentlich zu haben. Und es gibt Menschen, die sind so ein bisschen chaotischer. Aber in unserer Gesellschaft, und das ist auch schon was sehr Deutsches, gibt es eine krasse moralische Implikation bei dieser Frage, Chaos oder Ordnung, ne? Also Ordnung und ordentlich sein hat in unserer Gesellschaft schon einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Ordnung wird auch oft assoziiert mit, jemand hat sein Leben im Griff, jemand ist pflichtbewusst, jemand ist verantwortungsvoll, Ordnung wird auch sehr oft mit Sauberkeit gleichgesetzt, obwohl das ja nicht unbedingt das Gleiche ist, ne? Also ich kann auch in einem hygienischen Chaos leben, so. Und umgekehrt wird eben Chaos, Unordnung oft auch gleichgesetzt mit sehr, unschmeichelhaften Assoziationen, ne? Also irgendwie, dass man dann irgendwie versifft ist und sein Leben nicht im Griff hat und so. Und ich merke selbst, dass für mich biografisch das schon manchmal auch echt ein Struggle war, sozusagen anzunehmen, dass ich von meinem ganzen Wesen her eher jemand bin, dem es eher schwerfällt, jetzt Ordnung zu halten. Also ich habe so als Kind in Erinnerung, es gab so Mädchen in meiner Klasse oder so, die hatten so super ordentliche Mädchenzimmer, weißt du, man kam da so rein und alles war akkurat und nirgendwo lag irgendwas rum und alles hatte so seine Ordnung und so ein Kinderzimmer hatte ich nie. Also selbst wenn es bei mir mal einigermaßen aufgeräumt war, war es immer noch viel chaotischer so, ja, und ich fand das durchaus schade, ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich wäre auch gern so, also ich wäre gern so ein ordentliches Mädchen, aber ich war es halt nie, also so. Und das ist immer noch manchmal ein Thema, mit dem ich durchaus zu kämpfen habe, dass wenn ich bei Leuten reinkomme oder zu Besuch bin und da ist alles so total ordentlich und strukturiert und man merkt so richtig, die haben voll ihren Haushalt im Griff, dann kriege ich oft so ein Schamgefühl, weil ich so denke, ey, selbst zu unseren besten Zeiten sieht es bei uns nicht so aus. Also das ist nichts, was bei uns erreichbar wäre, glaube ich. Und ich merke eben auch, dass in meinem Alltag so, wir haben mittlerweile natürlich, ne, mit unseren 4 Kindern gewisse Routinen, dass alles läuft. Also ich weiß, wo kommen die Brotboxen hin und wo kommen die Tassen und wo ist alles und wo finde ich frische Unterhosen. Aber es ist ein permanenter Kampf auch so, diese Grundordnung zu halten und dagegen und gegen das Chaos anzukämpfen. Und es ist immer wieder so, dass wenn ich irgendwie zum Beispiel allein zu Hause bin für ein paar Tage und dann irgendwie sehr in meinen Manuskripten versinke, dass ich dann auch schnell um mich herum ein ziemliches Chaos produziere, ohne das zu merken, weil ich so fokussiert bin auf das, was ich tue, dass dann so Haushalt hinten runterfällt und dann muss ich erstmal so Großreine machen, veranstalten, bevor meine Familie wieder zurückkommt oder so.
Oh, das ist toll, dass du das so sagst, weil bei mir auch viel so Bilder hochsteigen. Also ich kenne das auch, du kommst zu Leuten und merkst, nee, die haben nicht extra aufgeräumt, das sieht hier immer so aus. Weißt du, so, denkst du so, okay, wir müssten richtig aufräumen, glaube ich, dass wir das so hinkriegen würden. So. Ja. Und ich bin natürlich selten alleine, also als Familienmensch ist man ja selten wirklich alleine in seinem, in seiner Wohnung. Aber wenn ich da mal ein, zwei Tage alleine bin, dann frage ich mich schon auch, wie würde das hier wohl aussehen, wenn ich hier alleine wohnen würde? Also wäre dann Ordnung wirklich ein Bedürfnis von mir oder ist Ordnung etwas, was ich aufrechterhalte, weil hier sehr viele Menschen auf quasi beengtem Raum oder sagen wir mal die gleichen Dinge zur gleichen Zeit in kurzer Zeit nutzen wollen? Da bin ich mir bei mir selber nicht ganz sicher. Und auf der anderen Seite denke ich, dass wir in unseren Familienalltagen so eng getaktet sind, dass wir es gar nicht merken, was man alles so runterhaut auf dem Weg zu, bis man das Haus mit dem Schulkind verlässt oder so, wie viele Handgriffe da schon geflossen sind sozusagen. Ich glaube, dass man das selber sich gar nicht mehr sozusagen dafür Credit gibt und sagt, Mensch, da ist ja echt schon einiges passiert, ja, weil durch so eine Küche ist ja schon einmal sozusagen der Brotzeitenjob durchgesaust und die Spülmaschine ist auch schon, also da passieren ja typischerweise bei uns allen mehr oder weniger die ähnlichen Dinge, denke ich mal. Und dafür gibt man sich aber eigentlich zu wenig Credits und schaut immer nur und sagt, oh Gott, da liegt noch so ein Haufen in der Ecke und da ist, und wer macht schon Betten?
Also mein Mann hat neulich so zu mir gesagt, dass er das teilweise so ein bisschen ungerecht findet, dass er das Gefühl hat, wir machen im Moment jetzt in dieser Lebensphase mit unseren 4 Kindern so viel im Haushalt wie noch nie und man sieht es aber so wenig wie nie. Ne? Also er sagte, wenn wir, als wir zu zweit gewohnt haben, noch in unserer Studentenwohnung, wo wir teilweise wirklich auch viel Chaos hatten, weil wir einfach auf Partys waren, statt aufzuräumen, wenn wir da einen Bruchteil dessen investiert hätten in einen ordentlichen Haushalt, was wir jetzt investieren, sozusagen, hätten wir die super aufgeräumte Zwei-Zimmer-Wohnung gehabt, ja, und immer noch auf Partys gehen können, so. Und heute stecken wir so viel Kraft in diese täglichen Abläufe, aber es kommt halt auch immer so viel dazu, dass man dagegen schier nicht ankommt irgendwie, ne? Und wie gesagt, ich habe es vorhin schon erwähnt, wir haben bezahlte Hilfe im Haushalt zusätzlich und nicht wenig und trotzdem bleibt da noch unglaublich viel übrig sozusagen, ne? Also weil einfach, wenn man sich das vorstellt, zwei berufstätige Eltern, die auch viel immer mal weg sind, also auch wirklich mal für eine Woche weg sind oder so, dann ist ein Elternteil allein und dann diese unterschiedlich alten Kinder mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen, allein die Wäsche, die da natürlich auch anfällt in so einem Haushalt, das ist schon einfach viel. Und mir hat eben bei dieser Auseinandersetzung mit dieser moralischen Zuschreibung, was ich vorhin einmal schon erwähnt hatte, sehr geholfen, ein Buch, das ich vor einiger Zeit eben gelesen habe von einer amerikanischen Therapeutin, die heißt Casey Davis, und die hat ein Buch geschrieben, das heißt How to Keep House While Drowning. Also, ne, wie man sozusagen seinen Haushalt am Laufen hält, während man eigentlich im Chaos versinkt, so. Freie Übersetzung von mir. Und die hatten Haushaltsbuch geschrieben, das ist das ehrlichste Haushaltsbuch, das ich kenne, spezifisch für Leute, die aus welchen Gründen auch immer sich echt schwer tun damit, ein ordentliches Haus zu haben, wo es nicht darum geht zu sagen, kauft ihr doch mal Boxen und beschriftet die alle in der gleichen Farbe, dann sieht's hübscher aus, ja, also nicht die Kür, sondern wirklich so dieses, okay, du brauchst eine Basisstruktur, damit du deinen Alltag schaffst. Und es ist aus welchen Gründen auch immer schwer für dich. Diese Therapeutin arbeitet sehr, sehr viel zum Beispiel auch mit neurodivergenten Menschen, ne? Also Eltern oder Erwachsenen mit zum Beispiel ADHS, Autismusthemen oder so, wo dann das Thema Ordnung brauchen, Ordnung halten können, Energiereserven auch nochmal ein ganz eigenes Thema ist. Und die einfach ganz sagt, eigene, wir brauchen so einen ganz menschenfreundlichen, alltagspraktischen Zugang dazu, und da gibt's viele Tipps in dem Buch, aber das Buch beginnt damit, dass sie eben das Konzept der moralischen Neutralität erklärt, was ich ja auch in Bindung ohne Burnout erklärt habe und was ich oft auch in den sozialen Medien nutze, diesen Begriff, dass was du tust im Haushalt ist moralisch neutral. Es sagt nichts über deinen Wert als Mensch aus. Es ist nicht moralischer, ob du dein Bett machst oder nicht. Es ist die Frage, womit es dir gut geht. Und sie sagt in diesem Buch diesen Satz, dein Haus, dein Zuhause ist dafür da, dir zu dienen, nicht umgekehrt. Dein Zuhause ist für dich da, nicht du für dein Zuhause. So. Und das war für mich echt ein wichtiger Satz, weil ich tatsächlich, glaube ich, unbewusst oft das Gefühl hatte, es ist doch mein Job, diesem Zuhause gerecht zu werden und das sozusagen in Schuss zu halten. Und dieser Perspektivwechsel zu sagen, es ist meine Verantwortung, für mich so zu sorgen, dass ich mich zu Hause wohlfühlen kann, ne? Und meine Kinder und mein Mann, das hat für mich einen Unterschied gemacht.
Ja, den Gedanken kannte ich von dir und ich fand ihn auf jeden Fall sehr hilfreich, um darauf zu gucken, was ist mir wirklich wichtig und was ist quasi nur anderen Leuten wichtig. Also ich merke schon, dass ich so schon das Gefühl habe, so ein bisschen wie es in mir aussieht, sieht es auch gerade in meiner Wohnung aus. Weißt du, wie ich meine? Also den Zusammenhang würde ich schon herstellen wollen. Also das ist aber jetzt ich persönlich, das ist überhaupt kein Widerspruch zu dem Gedanken von der moralischen Neutralität. Aber zu sagen, anscheinend ist soweit bei mir alles sortiert und in Ordnung innerlich, wenn es auch um mich rum jetzt nicht einfach nur das ist so ein kleiner Indikator einfach so an mich selber.
Absolut. Und das widerspricht sich ja überhaupt nicht, ne? Also, genau. Das ist sozusagen, dass das Äußere auf dem Spiegel des Inneren ist, würde ich hundertprozentig unterschreiben. Der Schritt der moralischen Neutralität ist dann zu sagen, und wenn es um mich herum chaotisch aussieht, vielleicht auch, weil es in meinem Inneren chaotisch aussieht, dann werte ich das nicht ab. Dann ist weder mein innerer Zustand noch der äußere Zustand moralisch verwerflich, sondern er ist einfach erstmal, ne? Da ist etwas, was mich vielleicht belastet oder stresst oder was in mir Chaos auslöst, so, und das kann ich mir angucken und ich kann schauen, was ich damit tun will, aber es macht mich nicht zu einem schlechten Menschen. Ja, das ist ja der Punkt.
Ja, okay.
Ja. Und gleichzeitig ist es mir wirklich wichtig, dass gerade bei diesem Thema Ordnung und Chaos wir sozusagen nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Ne? Also ich erlebe das manchmal, ne? Wir haben sozusagen gesellschaftlich oft so diese Prägung, Ordnung ist gut, Chaos ist schlecht. Und in dem Versuch, da dann ja, diese sehr strenge Zuteilung aufzulösen, wird dann oft sozusagen das Thema ins Gegenteil verkehrt. Und dann heißt es auf einmal, gute Eltern haben klebrige Fußböden und ungekämmte Kinder und alles ist im Chaos. Ach so. Und die Eltern, bei denen immer alles ordentlich ist, da willst du doch kein Kind sein. So. Und das ist natürlich genauso Unsinn, ne? Weil es ganz, ganz viele Eltern auch gibt, die aus welchen Gründen auch immer das einfach brauchen und wollen und können, ne, ein sehr ordentliches und auch ästhetisch für sie ansprechendes Zuhause zu haben. Und da spricht überhaupt nichts dagegen. Also diese moralische Neutralität, die geht in beide Richtungen. Ja, ein etwas chaotischeres Zuhause ist genauso moralisch neutral wie ein sehr, sehr ordentliches Zuhause. Entscheidend ist, dass wir uns nicht selber fertig machen dafür, dass unser Zuhause quasi ein schlechtes Licht auf uns wirft, sozusagen.
Mhm. Spannend.
Ja.
Ja, was mich natürlich so ein bisschen auch auf das Thema, wer hat welche Aufgaben und so bringt. Ich dachte jetzt, während ich dir zuhörte, immer wieder an Alleinwohnende oder Alleinerziehende, wo ja einerseits diese Aufgabenverteilung einfach nicht stattfindet, sondern einer alles wuppen muss und gleichzeitig man natürlich einen Endgegner weniger hat, sozusagen manchmal, um so Themen zu verhandeln wie, wer räumt jetzt was wie aus oder wer ist wofür zuständig, teilt man Bereiche komplett auf oder sind alle für alles verantwortlich.
Also das habe ich schon öfter gehört, tatsächlich von Frauen, die sich getrennt haben, dass sie sagten, natürlich hängt jetzt im Alltag oft alles an mir und es ist manchmal auch sehr anstrengend und gleichzeitig viele dieser Frauen sagen, ich habe im Prinzip vorher auch schon alles im Haushalt gemacht und wurde dann oft noch kritisiert oder mir wurden noch Steine in den Weg gelegt und jetzt habe ich zumindest wirklich meinen eigenen Haushalt und kann es einfach so machen, wie es für mich passt und unterm Strich ist es leichter geworden dadurch. Das zeigt natürlich auch, wie unglaublich weit verbreitet noch sehr, sehr ungleiche Arbeitsverteilungen in gerade heteronormativen Paarbeziehungen sozusagen sind. Also dass einfach in ganz, ganz vielen Familien immer noch die Mütter, die Frauen den absolut größten Teil der Hausarbeit erledigen und zwar auch, wenn sie berufstätig sind. Und das Ungerechte dabei ist oft, dass eben sehr, sehr viele Familien in diese Falle rutschen, dass der Mann, ne, wenn man in so einer klassischen Heterofamilie denkt, der Mann Vollzeit arbeitet, die Frau Teilzeit und dann sagt, ja, dann ist es ja nur gerecht, wenn ich auch mehr im Haushalt mache, ne, das, und gleichzeitig dann überhaupt nicht mehr merkt, dass sozusagen diese Arbeit im Haushalt so unfassbar viel mehr ist, als sozusagen noch eine weitere halbe Stelle es wäre, ne, weil der Vollzeit arbeitende Mann, egal wie viel der arbeitet, kommt irgendwann heim und sagt, jetzt habe ich Feierabend, so, und eine Frau, die halt den Haushalt mehr oder weniger allein schmeißt, hat eben nie Feierabend, auch nicht am Wochenende, auch nicht in der Nacht. Und das ist schon krass und es ist heftig, wie viele Paare da immer noch mit strugglen und da gibt es ja auch ganz viele Untersuchungen dazu, dass sehr, sehr viele Männer aufgrund ihrer Sozialisation ganz, ganz krass auch unterschätzen, wie viel Arbeit im Haushalt passiert, wie viel unsichtbare Arbeit auch passiert und oft massiv überschätzen, wie viel sie im Haushalt tun. Also, dass viele Männer in Umfragen sagen, ja, ich arbeite Vollzeit und ich würde schätzen, ich mache so 40% dessen, was zu Hause anfällt. Und wenn das dann mal sozusagen getrackt wird in Sachen, wer investiert wie viel Zeit und Kraft, dann sind das oft eher so 5-10%. Und ich will da gar nicht in so ein Bashing reingehen im Sinne von die blöden Männer oder so, sondern es ist tatsächlich ein Thema von gesellschaftlichen Prägungen, dass eben von klein auf Mädchen oft ganz anders auch eingebunden werden, nicht nur im Haushalt mit anzupacken, sondern auch Haushaltsaufgaben zu sehen sozusagen und sich zuständig zu fühlen für das, was sie da sehen. Und das pflastert natürlich den Weg für diese Ungleichheit dann.
Um das weiterzuschreiben. Ja, definitiv, ja. Ja. Also ich habe das oft erlebt, als da latschte erstmal auf so einem langen Privilegweg entlang, ja, auf jeden Fall. Wie das jetzt bei mir persönlich ist, ich werde jetzt hier keine Prozentzahlen
Du könntest jetzt eine Schätzung abgeben und dann schreibe ich deiner Frau und frage, ob das übereinstimmt mit dem, was sie so schätzt.
Genau. Ja, geholfen hat auf jeden Fall das Leben in WGs, glaube ich, wo ja solche Sachen dann also so wie ich es erlebt habe, anders verhandelt werden, weil ja da sozusagen die klassischen Muster aufgebrochen werden.
Mhm, klar.
Ich habe in unterschiedlichen Konstellationen in WGs gelebt und auch in der Zweier-WG mit einer befreundeten Frau. Und vielleicht waren das gute Lernkurven für mich, weiß ich nicht.
Ja, ja, weil da nicht so eine Liebesbeziehungsdynamik noch dabei genau. ist, sondern es ist wirklich so ja, dieses, ja. hey, du, ich, das ist die Arbeit, die ja. anfällt, wie teilen wir uns das auf, ne?
Genau, das sind deine Haare in der Dusche, die holst du da wieder raus. Ja, so.
Ja, ja.
Ja, ja, klar.
Ja, das ist spannend, ne? Und natürlich auch, wenn man als Paar zusammenzieht oder anfängt zusammen zu wohnen, auch ohne Kinder, ist das ja oft eine steile Lernkurve von was brauchst du, was brauch ich? Und es gibt da natürlich ja. sehr, sehr viele Fallen, in die man tappen kann. Ne? Also es gibt ja dieses Phänomen, dass dann auch oft ein Partner oder eine Partnerin ein anderes Bedürfnis nach einem bestimmten Ordnungs- oder Sauberkeitsstandard hat als die andere Person. Und dann ist es relativ häufig so, dass die Person, die da weniger hohe Ansprüche hat, sagt ja, wenn du das so haben willst, dann ist das ja dein Problem. Also dann kannst du das ja machen. Ne? Mich würde es ja nicht stören. So. Und da kann dann so eine ganz ungünstige Dynamik auch in so einer Paarbeziehung dann entstehen. Oder auch so diese weaponized incompetence. Ne? So dieses, ja, ich krieg's eh nie gut genug hin für dich. Ja, dann mach's doch selber, wenn du es so haben willst. So, ne? Und es ist wirklich ja, oft schon ohne Kinder, nicht ganz leicht. Und gleichzeitig ist es dann eben so, dass Paare da dann oft ein bisschen wie in der WG, ne, dann so einen Modus finden zu sagen, okay, ich bin für das zuständig, du für das und wir kriegen das gut hin. Und wenn dann aber noch Kinder dazukommen, die einfach noch mal ein unglaublicher Chaosgenerator ja oft sind, ein Vielfaches an Wäsche und Geschirr und Unordnung und Dreck und alles mit sich bringen einfach, dann funktionieren diese Muster aus der Vorkindzeit oft halt auch nicht mehr so gut, ne?
Ja, ja, klar.
Ja.
Darf ich einen assoziativen Sprung machen?
Ja, na klar.
Geständnis. Eigentlich mag ich es gar nicht so, wenn mir Kinder bei solchen Aufgaben helfen. Ich, weißt du, so dieses, es ist 6:30 und 6:30 soll es Abendessen geben und dann mit so einem Kind ganz geduldig Karotten schälen und schneiden, das ist, da tue ich mir so schwer.
Ja.
Ich weiß nicht, also ich, natürlich lernt man es nur durchs Tun, aber ich bin da sehr, ich weiß nicht, das kriege ich irgendwie nicht eingeplant, weißt du, oder die, ich finde die Zeit, also wenn eine Sache passieren muss, damit die nächste passieren kann, ja, die Spielstunde muss raus, damit alles wieder rein kann oder so, es fällt mir voll schwer dann zu sagen, so, das mache ich jetzt mit dem Kind, das dauert dafür halt dann so lange ist, wie es dauert.
Ja.
Ich glaube, das ist so einer meiner echt innerlich ungeduldigsten Punkte.
Ja, ja, ich kann das gut verstehen.
Mithelfen im Haushalt finde ich aus der Perspektive zumindest zwiespältig. Weißt du, das war so die Assoziationskette, nur um sie zu erklären, wie ich jetzt gelandet bin.
Ja, das ist ja insgesamt ein spannendes Thema mit diesem Mithelfen im Haushalt, ne? Und das ist ja wirklich ganz oft der Klassiker, wenn man so ganz kleine Kinder hat, also die vielleicht noch so 1,5, 2, 3 sind, haben die ja oft eine unglaubliche Motivation, mitzumachen und zu helfen, aber sind halt in dem Sinne natürlich noch keine Hilfe, sondern es braucht alles ganz, ganz lang. Und in dem Alter, wo man dann denkt, jetzt wäre die Hilfe wirklich manchmal vielleicht auch hilfreich, wollen sie oft nicht mehr mithelfen. Ne? Also wenn man dann so einen 10-Jährigen hat oder so und sagt, kannst du mal, dass du das machst, ist es bei uns oft so, dass sie dann sagen, gerade keine Zeit, kein Bock, ich bin weg. So. Und das ist schon spannend, diese Frage, wie geht man damit um? Weil es da auch zu diesem Thema unglaublich viele Meinungen gibt, unglaublich viele Glaubenssätze, auch sehr viele Argumente, die sehr viel Druck machen können, ne? Und zwar aus unterschiedlichen Richtungen. Also ich habe schon an sehr, sehr vielen Stellen von sehr unterschiedlichen Leuten gehört, wie unglaublich wichtig es sei, Kinder von Anfang an in Haushaltstätigkeiten einzubinden, eben auch diese Geduld aufzubringen, dann ne, 3-mal so lang zu brauchen mit dem Möhrenschneiden, ja, sorry. Und aber auch dann den Kindern gewisse sozusagen Aufgaben im Haushalt zu übertragen. Und also angeblich sind Kinder, die im Haushalt total viel mithelfen und da feste Aufgaben haben, später kompetentere Erwachsene. Und da gibt's ganz schön viel Druck, das auch hinzukriegen. Und ich erzähle das deswegen auch als Druckgeschichte, weil mir das teilweise auch echt Druck gemacht hat, weil ich auch ehrlicherweise sagen muss, Hilfe im Haushalt, also Mithilfe im Haushalt von unseren Kindern, ist bei uns nie so was fest geplantes gewesen mit Strukturen und Aufgaben und du musst das machen, sondern sehr situativ. Und das galt für die Kleinkindzeit, ne, im Sinne von, jetzt habe ich gerade Geduld, mit dir Gurken zu schneiden. Mhm. Nee, jetzt mache ich das alleine. So. Mhm. Und auch bei den älteren Kindern waren wir da immer eher so Team, ja, wir gucken halt, was gerade geht. So. Also ne, natürlich gibt es so diese Zurufe aus der Küche, so, kannst du mal den Tisch decken, bitte? So, ja. Und bringst du mir mal das und kannst du es bitte mal in dein Zimmer tragen und schmeißt du bitte mal kurz das in den Waschkeller? Und unsere Kinder sind, würde ich sagen, durchschnittlich kooperativ. Das heißt, so, weiß ich nicht, 60-70% solcher Anfragen und Aufforderungen enden dann auch damit, dass was passiert. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo dann Kinder gerade, ne, was anderes vorhaben oder gerade mit sich und der Welt im Clinch liegen und deswegen so eine Anforderung nicht erfüllen können. Und insgesamt würde ich sagen, gab es viele, viele Jahre, wo unsere Kinder unterdurchschnittlich viel im Haushalt mitgeholfen haben. Wenn man so diese klassischen, mein Kind räumt immer die Spülmaschine aus oder so, Situationen sich vor Augen hält. Und da habe ich manchmal auch so Schuldgefühle gehabt, im Sinne von, vielleicht kriegen wir diesen Erziehungsjob in der Hinsicht nicht so gut hin und dann kriegt man manchmal auch gespiegelt, ne? Eure Kinder werden da ja ganz schön verwöhnt und geschont und gerade die Jungs, die müssen ja auch lernen, was man im Haushalt macht, damit die später nicht so Paschas werden, ne?
Das
die
weiterschreiben, dann
ihre, ihre Partnerinnen, ihre potenziellen irgendwie alles machen lassen. Und ja, ich habe trotzdem oft für mich das Gefühl gehabt, es würde zu mir und zu uns als Eltern nicht passen, jetzt sozusagen ein Kampffeld rund um Haushalt und aufräumen müssen und bevor du das nicht gemacht hast, gibt's das nicht und so zu eröffnen. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Total. Also ich habe mindestens zwei oder drei Punkte. Also das eine ist diese Gleichwertigkeit. Ja. Pass auf, du machst die Spülmaschine, also wir sprechen jetzt von einem bisschen älteren Kind und nicht mehr irgendwie dreieinhalbjährigen Gurkenschneider. Ja. Ich mach das und könntest du währenddessen die Spülmaschine machen? Ich finde, das gibt eine Gleichwürdigkeit, wo man sich irgendwie auch, glaube ich, als Kind ernst genommen wird und sagt, okay, wir alle haben hier diesen Job und während Papa das macht, mache ich das. Da brauchte ich gar nicht sozusagen so mit irgendwelchen Wenn-Dann-Konstruktionen zu argumentieren, sondern jeder von uns macht was, du machst dieses. Und was es eben auch hatte, da musste ich daran denken, als du von diesen Zurufjobs gesprochen hast, es ist nicht Assistenz, weil ich manchmal gemerkt habe, wenn man so sagt, ja, die machen ja nichts, ja, und jedes Mal muss ich anschieben und jetzt deck du auch mal und so, dass das oft unselbstständige Jobs sind. Mhm. Also wer wird fürs Essen gelobt? Ja, Mama hat gekocht und ja, und X hat toll geholfen oder so. Also weißt du, aber wenn du jemanden immer in so eine, das macht nicht wirklich einen Unterschied, ob du jetzt dabei bist oder nicht, Rolle gibst, dann übersieht man oft, wie viele Jobs dieses Kind eigentlich doch für dich erledigt hat als Assistenz. Und wird dadurch ja gar nicht sozusagen sich seines Beitrags so bewusst. Also ich fahre damit irgendwie so ganz gut, muss ich sagen, mit diesem, das mehr so abzukapseln und es dann auch entsprechend auch vollwertig wertzuschätzen.
Ja, du, und es gibt ja schon diese Tendenz in vielen Familien, dass man den Kindern so ein bisschen die unangenehmen und blöden Jobs gibt. Ne? Also so ein klassischer Kinderjob ist oft sowas, ja, Müll rausbringen. So. Und das finden viele Kinder eklig, ne, und unangenehm. Ja, und dann zu sagen, das soll sozusagen Kinder heranführen, dass wir alle was im Haushalt zu tun haben und wir machen dann sowas, ich sag mal, verhältnismäßig Angenehmes für viele Menschen wie Kochen und die Kinder sollen dann den Müll rausbringen oder das Klo putzen, so ungefähr. Weißt du, das hat dann auch so eine Geschichte von, alle Tätigkeiten müssen gemacht werden, völlig klar, aber warum sollen gerade die Kinder die Tätigkeiten tun, die vielleicht allen in der Familie am unangenehmsten sind oder auch nicht, darüber kann man ja reden. Aber bei uns war das zum Beispiel auch oft ein wichtiger Punkt, den Kindern nicht zu sagen, dein Job ist jetzt Müll rausbringen, sondern wirklich offen zu sagen, in unserer Familie ist ja viel zu tun und wir schaffen das nicht und wir wollen das auch nicht, dass wir Eltern alles alleine machen. Was wäre denn was, was du gerne machen würdest? Ja, also was sind denn Aufgaben, die dir von der Art her entsprechen? Und wir haben zum Beispiel ein Kind, das hat ein ziemliches Thema mit Ekel. Also das ekelt sich sehr schnell und das hat, hat Einfluss auf verschiedene Dinge. Das kann zum Beispiel nicht gut Spülmaschinen einräumen, weil das ja noch quasi das dreckige Geschirr ist, das man dann berühren muss. Aber Spülmaschinen ausräumen, das saubere Geschirr, ist gar kein Problem. Und dann kann man entweder sich hinstellen und sagen, unmöglich, dieses Kind habe ich schon dreimal gebeten, die Spülmaschine einzuräumen und es macht es einfach nicht. Ne? Oder ich kann dahinter gucken und sagen, das Kind hat da noch ein Thema und das ist für dieses Kind eine große Überwindung. Ne? Dann kriegt es eine andere Aufgabe, die ihm leichter fällt. Und manchmal gibt es Aufgaben, die hat man gar nicht so auf dem Schirm und die sind aber durchaus entlastend. Also wir als Familie machen zum Beispiel typischerweise einmal in der Woche so einen ziemlichen Großeinkauf. Also wo wir wirklich viel auf einmal einkaufen und so ein bisschen die Vorräte wieder auffüllen, ne, mit Nudeln und Reis und alles. Und dann kommen wir sozusagen nach Hause von diesen Einkäufen und haben typischerweise 4-5 solcher Klappboxen voller Essen dann im Flur stehen. Und eins unserer Kinder hat dann irgendwann gesagt, wie wäre das, wenn das meine Aufgabe wäre, all dieses Essen zu verstauen. Ich räume nämlich gern Dinge an ihren Platz und ich mag es auch, wenn ich dann selber die weggeräumt habe, zu wissen, wo die sind. Und dann habe ich auch gleich noch einen Überblick, was ihr gekauft habt und was ich vielleicht irgendwie damit machen könnte und so. Und ich hasse dieses Wegräumen. Ich komme vom Einkaufen nach Hause und ich bin dann auch erschöpft vom Einkaufen so. Und wie cool ist das denn, dass wir jetzt festen Deal haben, zu sagen, mein Job ist es, die Einkäufe bis in den Flur zu tragen. Und danach kann ich einen Moment Pause machen und wenn ich wiederkomme, ist alles verstaut. Und für mein Kind ist das wie Tetris spielen. So, weißt du, wo passt welche Packung noch hin und so.
Ich finde auch, dass es natürlich wirkmächtiger ist, weil es nicht so wie so ein Blitz von oben runterkommt, der Job. Also ich finde, es hilft mir generell oft, wenn ich zu den Kindern sage, okay, können wir kurz einen Plan machen, was heute alles ansteht. Und dann, wenn ich dann sage, okay, Hausaufgaben und Spülmaschine, Wäsche, dann ist allen irgendwie klar, das steht heute mal an und da bin ich irgendwie mit dabei. Aber es ist nicht so ein, egal was du gerade tust, ob du gerade tiefst in deinen Lego-Welten bist oder in sonst was, wenn ich aus der Küche ruft, Tor, Spülmaschine ausräumen, musst du alles fallen lassen.
Genau.
Boah, wie frustrierend auch. Also das, diese Macht nehme ich mir halt auch immer und ja, immer noch oft genug. Ja. Ich will jetzt nicht so klingen, als wäre das hier nicht mehr so, aber das habe ich irgendwie so gecheckt, dass Kooperation halt auch daraus darüber funktioniert, dass man sich halt auch irgendwie abspricht und nicht nur diktiert.
Ja. Und gleichzeitig, also genau, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Kooperation oft gelingt, wenn man eben aus dieser Machtdynamik aussteigt und wirklich eher wie in so einer WG irgendwie so sagt, hier, es sind verschiedene Aufgaben zu verteilen, wer macht was. Und viele Kinder haben ja auch so einen Gerechtigkeitssinn und empfänden es selbst als unfair, wenn sie dann, wenn einer alles machen muss oder eine und die anderen nichts machen müssen. Und gleichzeitig höre ich ganz oft von Eltern, dass sie sagen, aber bei meinem Kind geht es nur mit Druck. Mein Kind ist nämlich stinkfaul und macht sonst gar nichts. So. Und deswegen will ich einfach der Vollständigkeit halber hier erzählen, ich habe nicht nur Kinder, die sich freiwillig darum bewerben, Einkaufskisten auszuräumen, sondern ich habe das auch schon erlebt, natürlich, dass ich relativ lange Phasen hatte mit mehreren meiner Kinder, wo die alles an Mithilfe im Haushalt verweigert haben. Und zwar auch zu so einem Grad, ne? Ich habe gebastelt, ich habe einen riesen Chaos gemacht und ich sag so, jetzt hast du gebastelt, jetzt möchte ich, dass du auch mit wieder aufräumst. Nö, mache ich nicht. Ne? Arme verschränken, wegrennen, so. Und das ist ja schon was, wo wir, sag ich mal, schnell dann das Kind angucken und sagen, das geht nicht. Das kann ich dem Kind nicht durchgehen lassen. Ne? Und auch bei so Themen wie Kinderzimmer aufräumen, kenne ich durchaus diese Stimme in mir, die so sagt, das müssen Kinder lernen. Ja, wenn sie gespielt haben, müssen sie wieder Ordnung machen. Und gleichzeitig müssen meine Kinder nicht aufräumen. Auch nicht Chaos, das sie selbst verursacht haben. Und zwar egal in welchem Alter.
Und auch in egal welchem Raum? Also großer Familientisch, ich habe alles vollgeballert mit Glitzerperlen, keine Ahnung, you name it, Bügelperlen, bla bla bla. That's it. Was passiert dann? Also wie wird das ein Esstisch? Frage also, an die Expertin.
Ja, genau. Also ich spreche nicht als Expertin, ich spreche wirklich als Mutter. Dieses Thema, also ne, wenn wir uns jetzt die konkrete Situation vorstellen, genau wie du es schilderst, so. Großer Küchentisch im Zentrum, du warst ja schon bei uns zu Hause, in unserer Wohnküche, ohne diesen Tisch geht gar nichts. Und dann ist da alles voller Glitzerkram. Und das Kind sagt, so, jetzt bin ich fertig mit Basteln, aufräumen will ich nicht. So.
Marschiert ab.
Dann steige ich nicht in einen Machtkampf ein. Das Erste, was ich oft mache, ist erstmal zu fragen, warum nicht? Ja, also warum willst du nicht aufräumen? Und da habe ich schon teilweise sehr uninspirierende Antworten bekommen, im Sinne von, ja, kein Bock halt, ja. Ich habe aber manchmal auch schon sehr spannende Antworten bekommen. Zum Beispiel, als wir gerade frisch umgezogen waren, in unser jetziges Haus, das war ja dieser große, ne, über 600 Kilometer Umzug, da hat dann mein Kind ganz klar zu mir ins Gesicht gesagt, ihr habt über mich bestimmt, dass ich umziehen muss. Und jetzt bestimmst du nicht auch noch über mich, dass ich aufräumen muss. Das bestimmt jetzt ich, dass ich das nicht mache. Und das fand ich so stark in dem Moment zu erkennen. Okay, hier geht es gar nicht um Bügelperlen oder Glitzer. Hier geht es um Autonomie und um ein verletztes Autonomiegefühl, das jetzt wieder instand gesetzt werden muss. Und dieses Kind hat wirklich bestimmt ein halbes Jahr nach diesem Umzug fast schon selbstverständliche Handgriffe im Haushalt verweigert. Also wirklich so, du gehst doch eh gerade in die Küche, nimmst du bitte diese Flasche mit? Nein. Ja?
Nein, und das ist war, nicht zu Hause. So.
Und es war,
spannend,
glaube ich, wichtig in dieser Phase, da nicht mit Druck und Wut und Machtgebaren und wenn du nicht für mich, dann mache ich auch nichts mehr für dich, zu reagieren, sondern anzuerkennen, das ist gerade ein Weg, wie ein Kind eine Fremdbestimmungserfahrung für sich verarbeitet und wieder Autonomie erlebt, indem es sich das Recht herausnimmt, sich zu verweigern. Und wir haben das hingenommen, haben immer wieder gefragt, haben das nicht bewertet oder kommentiert, haben dem Kind auch gespiegelt, zu sagen, okay, wir sehen, ne, dass du gerade um das Thema Autonomie kämpfst, das ist okay. Und irgendwann war es einfach wieder vorbei. Und auf einmal habe ich halt dann zum hunderttausendsten Mal sowas gesagt wie, kannst du bitte mal kurz den Tisch decken? Ja, klar, mache ich. So, dann war es vorbei. Ich will nicht sagen, dass hinter jeder Aufräumverweigerung immer so ein größeres Thema steckt, aber ich fand es damals spannend zu sehen, das kann ja, dahinter total spannend stecken. Ne? Ja, und gleichzeitig völlig klar, meine Kinder sind keine Heiligen. Ich habe auch natürlich Situationen, wo unsere Kinder einfach in so einer Mischung aus, ne, Bequemlichkeit und ich habe einfach keine Lust und so, dann eben sagen, nö, mache ich nicht. Und auch da ist es so, dass ich nicht in einen Machtkampf einsteige und dann anfange zu drohen oder zu sagen, aber wenn du das nicht, dann mache ich auch nichts für dich, sondern ich habe dann schon unterschiedliche Dinge gemacht. Manchmal habe ich es dann wirklich einfach auch erstmal so gelassen und dann war der Tisch halt voller Bügelperlen und Glitzer und ich habe Essen gekocht und irgendwann kamen dann meine Kinder hungrig an den Tisch und sagten, nö, warum ist denn da kein Teller und warum liegt hier alles voller Glitzer und Perlen? Und dann habe ich halt so, ja, also ich habe jetzt gerade Spaghetti gekocht und ich würde auch gern mit euch essen, aber ich habe es jetzt parallel nicht geschafft, auch noch den Tisch aufzuräumen. Meint ihr, wir schaffen das zusammen so? Ne? Und dann sagt halt auch irgendein Kind, ja, aber ich habe es nicht gemacht, das Chaos. Und sagt, ja, aber du willst auch Spaghetti essen. Ne? Also vielleicht finden wir jetzt hier eine Lösung miteinander. So. Und dann haben auch teilweise schon Geschwisterkinder das Chaos ihrer Geschwister weggeräumt, wo man natürlich sagen kann, ist das nicht ungerecht, ja, dass dann das, weiß ich nicht, die ältere Schwester oder der ältere Bruder da sagt, oh, meine Güte, dann räume ich halt den Scheiß weg, ich habe jetzt Hunger, so. Und gleichzeitig denke ich, auch das ist eine interessante Erfahrung in so einer Gemeinschaft, dass man manchmal eben auch merkt, Dinge müssen erledigt werden, egal von wem. Und natürlich muss man gleichzeitig gucken, prägen sich dann irgendwelche solche Dynamiken ein, dass ein Kind immer alles macht und rettet. Und manchmal habe auch ich schon dann Sachen weggeräumt und dann auch ganz bewusst nicht in so einer wütend, frustrierten, na toll Weise, sondern dann wirklich ganz liebevoll gesagt, hey, okay, dann tue ich dir heute diesen Gefallen, dann räume ich für dich deine Sachen weg. Das mache ich gerne für dich, ich habe dich lieb. Ja, also so einfach, um auch zu zeigen, das ist ein Fürsorgedienst, das ist ja auch eine Liebessprache und manchmal freue ich mich auch, wenn ich irgendwas, was ich selber an Chaos verursacht habe, nicht selber wegräumen muss, so, ne?
Ja. Und auch da gibt's ja immer diese Bewertungen, Nora, fällt mir ein noch dazu, weißt du, also wenn dein Kind endlich mal nicht nur Hörspiele hört, sondern was bastelt, ja, kennst du dieses Gefühl, wo man denkt so, ist mir so wurscht, also er malt, auch wenn er die Wand angemalt hat, ja, so quasi, dass es auch oft einfach so eine zweite Ebene gibt bei uns Eltern, wie wir das, ja, wie wir das bewerten und das hat aber eigentlich gar nicht immer eine Berechtigung aus der Perspektive des Kindes.
Ja, ich finde es in dem Zusammenhang so spannend, wenn ich das kurz erzählen darf. Ich kenne beruflich eine Spieltherapeutin, also die mit Kindern arbeitet und das Mittel der Therapie ist quasi, dass man mit den Kindern ins Spiel kommt. Und die hat so ein total tolles Therapiezimmer voller Spielsachen. Und das hat lauter so offene Regale an den Wänden. Und da steht ein Puppenhaus und eine Parkgarage und unglaublich viele ganz attraktive Spielsachen. Und dieses Zimmer ist auch bewusst so eingerichtet, dass es so richtig Lust machen soll, loszuspielen. Ne? Also wenn man sich so vorstellt, ein Kind kommt da rein, dann soll das sofort irgendwas sehen und dann sagen, damit will ich spielen. Ne? Und teilweise sind dann da auch so große Sachen, also so eine große Playmobilburg oder so, schon auf so einem Tisch vorbereitet. Es stehen schon so ein paar Ritter und Drachen dabei, sodass man quasi sich nur noch hinsetzen und losspielen muss. So. Und diese Spieltherapeutin hat die große goldene Regel der Spieltherapie mir mal so erklärt, dass sie sagt, die Kinder müssen niemals aufräumen, die dürfen auch gar nicht aufräumen. Das heißt, selbst wenn ein Kind, das das sozusagen von zu Hause so gelernt hat, am Ende der Therapiestunde dann anfängt, ne, Sachen wieder wegzuräumen und zu sagen, ich bringe die Puppen wieder ins Regal. Dann sagt die Spieltherapeutin, nein, stopp, das ist hier nicht erlaubt. Aufräumen ist mein Job. Ich bin die Erwachsene, ich stelle hier den Rahmen. Dein Job hier ist spielen. Und dann habe ich sie mal gefragt und habe gesagt, warum ist das so? Das würde doch für dich auch die Arbeit leichter machen, oder? Wenn die Kinder am Ende alles wieder ins Regal zurückbringen, das kennen die so aus dem Kindergarten, das kennen die vielleicht so von zu Hause. Und dann sagt sie, Kinder spielen anders, wenn sie wissen, dass sie aufräumen müssen.
Oh, echt?
Krass. Kinder spielen weniger kreativ und expressiv und im besten Sinne chaotisch und raumgreifend, wenn sie praktisch bei allem, was sie an Chaos machen, im Hinterkopf haben, ich muss das nachher alles wieder aufräumen. Und sie sagt, ganz, ganz viele Kinder spielen auch deswegen heutzutage oft so wenig und so schüchtern und sind auch oft eher so, ach, ich höre ein Hörspiel oder ach, ich spiele lieber was an der Switch oder mit der Nintendo oder so, weil sie quasi wissen, das macht kein Chaos. Dann muss ich nachher das nicht nachbereiten. Da schalte ich einfach das Gerät aus und dann ist vorbei sozusagen. Und sie hat das überhaupt nicht vorwurfsvoll formuliert. Sie hat auch gesagt, sie versteht, warum in Kindergärten irgendwie gesagt wird, ne, am Ende räumen wir alle wieder auf. Aber sie hat gesagt, aus spieltherapeutischer Sicht ist die Aufgabe des Kindes das Spielen. Und die Aufgabe der Erwachsenen, das Aufräumen. Und das fand ich so interessant und so fast und mind-blowing. Ja. Weißt du, was ich meine?
Das ist cool. Ja, das ist echt cool. Ich muss an die Kinderzimmer in meiner näheren Umgebung denken, weil da herrscht ja auch oft eine ganz eigene Ordnung, haben wir dann irgendwann festgestellt. Also, dass du da würdest du da sozusagen klassisch Ordnung machen, würdest du ganz viele Spielbezüge auch unterbrechen oder zerstören.
Ja.
In dem Kindergarten unserer Kinder gab es solche Regeln nicht unbedingt. Also zum Beispiel der Garten oder die Freifläche, das sah immer aus wie, man kommt da hin und denkt, Gott, wie schaut's denn hier aus? Kaputte Eimer und halbvolle Matschkübel und weißt du, so dieses ganze Und dann sagte die Erzieherin, hat das dann mal erklärt, die Leiterin hat gesagt, nee, das sind Spielbezüge, die ziehen sich oft über Wochen. Und wenn wir jedes Mal um 16 Uhr oder so hier aufräumen würden, würden wir die Burg, die wir ja gar nicht sehen können als Erwachsene, dass das ja gerade ein Lager von Piraten, das würden wir ja jedes Mal zerstören. So. Und das ist so das, wo ich denke, das ist clever, wie sie das sagt.
Aber das ist toll. Das ist in vielen Kindergärten nicht so. Also wir hatten mal ein Elterngespräch in einem Kindergarten, eines unserer Kinder, viele Kindergärten. Da wurde beim Elterngespräch thematisiert, dass es durchaus ein Problem darstelle, dass unser Kind immer so viel Chaos mache beim Spielen. Und das konkrete, und dann keine Lust habe aufzuräumen. Und das konkrete Beispiel sozusagen für das Chaos, das das Kind macht, war, das Kind holt sich Holzklötze aus der Bauecke und brät die dann in der Puppenecke, in der Pfanne und tut so, als wären die Gemüse oder
Spiegeleier.
Was. Und das wäre nicht erlaubt. Die Baueckenspielsachen müssen in der Bauecke bleiben und in der Spielküche gibt es die Spielküchensachen. Und wo kommen wir denn da hin, wenn dann die Bauklötze gebraten werden? So, ne? Und das ist genau dieses Beispiel. Also Erwachsene, die da eine gewisse Struktur oder Ordnung haben wollen, verhindern dann auch teilweise, dass solche Spielbezüge entstehen, genau wie du das beschreibst, wo dann Kinder eigentlich auf eine unglaublich kreative Weise, ne, sich selber die Sachen holen, die sie brauchen. Und dann wird das nur angesehen als, das Kind macht nur Chaos. So. Und es ist tatsächlich so, dass unsere Kinder in Kindergärten waren, in den allermeisten zumindest, wo meine Kinder waren, wo sie aufräumen müssen, wo sie das Aufräumen auch blöd finden und wo gleichzeitig das nicht verhandelbar ist und wo sie das dann auch machen. Ja, und das Thema, muss ich aufräumen oder wie verweigere ich aufräumen oder verweigere ich aufräumen nicht, das ist auch eins, das wir dann wirklich auch im Kindergarten lassen. Also das ist nichts, was wir dann zu Hause thematisieren oder anerziehen für den Kindergarten, sondern wenn dann in der Einrichtung pädagogische Fachkräfte von unseren Kindern wollen, dass sie was in einer bestimmten Weise aufräumen, sollen die das bitte mit unseren Kindern klären. Bitte. So. Und wir Macht klären das zu Hause mit unseren Kindern. Aber es ist schon so, dass ich das auch merke. Also ich kenne da auch hochgezogene Augenbrauen aus meiner sozusagen Mutterbiografie. Mhm. Wenn dann eins meiner Kinder mal so ganz empört, so mit Händen in die Seite gestemmt zur Erzieherin sagte, na gut, dann räume ich hier alles auf, aber zu Hause muss ich das nie. Ja, und dann wird das so angesprochen im Sinne von, wissen Sie eigentlich, dass Ihr Kind hier erzählt, dass es zu Hause nie aufräumen muss? Finden Sie das richtig? Also, ja, finde ich voll gut.
Komm, lass uns noch mal einmal reingehen. Das ist also die Kinderzimmer-Rule bei euch.
Ne? Oh Gott, wir haben keinen ausformulierten Regelkatalog, aber...
Okay, falsche Formulierung, aber...
Ja, also die Regel, die ich mir selbst auferlege, und da geht es wieder um dieses Thema Macht, ist einfach dieses, ich zwinge, also meine Hemmschwelle, meine Kinder zu irgendetwas zu zwingen, was sie partout nicht wollen, ist sehr hoch. Es gibt Dinge, zu denen zwinge ich meine Kinder, das sind medizinisch notwendige Maßnahmen, das ist auch sowas wie im Zweifelsfall schulisch notwendige Maßnahmen im Sinne von, ich zwinge meine Kinder in die Schule zu gehen, also das ist nicht freiwillig und verhandelbar, aber da setze ich natürlich dann auch die Schulpflicht mit um, wobei auch da ich natürlich gucke, wenn mein Kind partout sagt, es geht mir nicht gut, dann prügele ich es nicht vor die Tür, ja, sondern dann sage ich, okay, dann bleibst du heute zu Hause und wir gucken, was du brauchst. Also insofern, ich glaube, es gibt kaum etwas in unserer Familie, wo ich sozusagen ohne Einschränkung sagen würde, dazu zwinge ich mein Kind halt. Ja, und ich sehe es nicht als mein Recht an, nur weil ich erwachsen bin, nur weil ich die Mutter bin, zu meinem Kind zu sagen, du musst jeden Tag dein Zimmer aufräumen, weil ich es so will. Oder du musst einmal in der Woche dein Zimmer aufräumen, weil ich es so will. Sondern was ich versuche ist, oder was wir beide versuchen, mein Mann und ich, ist, mit unseren Kindern in so einen Austausch darüber zu kommen, wie wollen wir miteinander leben und da uns zu befreien von Glaubenssätzen. Und wenn meine Kinder ihr Zimmer chaotisch spielen und ich das eigentlich auch will und feiere, dass sie eben chaotisch spielen und und dann mich an meine Spieltherapeutin-Bekannte erinnere und sage, okay, dann ist jetzt vielleicht gerade die Aufgabe meiner Kinder, das Chaos zu machen und ich räume es dann wieder auf. Und vielleicht ist es auch gar nicht schlimm. Dann muss ich diese Stimme in meinem Kopf, dieses ich bin doch nicht eure Putzfrau, vielleicht loslassen und sagen, wenn ich dann abends mir eine nette Musik anmache und eine halbe Stunde das Kinderzimmer meiner Kinder wieder in Ordnung bringe und am nächsten Tag können die kreativ weiterspielen und ich habe das Chaos, das ich aber als störend empfand, beseitigt, dann bin ich nicht ausgenutzt worden, dann bin ich keine Sklavin, dann bin ich nicht ein schlechtes Vorbild, dann habe ich einfach eine pragmatische Lösung gefunden, damit umzugehen. Und auch wenn unsere Haushälterin, die uns im Haushalt hilft, die Zimmer unserer Kinder aufräumt, was sie manchmal tut, ist das keine Ausbeutung, ist das kein schlechtes Vorbild, lebt das meinen Kindern nicht vor, dass das irgendwelche niederen Tätigkeiten sind, sondern im Gegenteil, in unserer Familie machen unterschiedliche Leute unterschiedliche Dinge und das, was unsere Haushälterin macht, finden zum Beispiel unsere Kinder oft mega spannend, weil die macht halt auch Sachen, die sie bei uns nicht so oft sehen, wie mal bügeln oder so. Und dann, und dann ist es oft so, dass dann die Kinder sagen, oh, das will ich jetzt auch mal machen oder da will ich mithelfen oder so. Und ja, wir versuchen da einfach einen sehr pragmatischen Ansatz zu wählen. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich das so kurz erzählen kann, ich selber habe als Kind das Thema Aufräumen und das Thema Aufräumen müssen als ein für mich belastendes Thema empfunden. Ich hatte das Gefühl, in meiner Kindheit war ich sehr frei, habe sehr, sehr schön spielen können, wurde da auch oft lange in Ruhe gelassen. Und dann gab es aber ab und zu mal so ein, aber jetzt muss hier mal wirklich aufgeräumt werden. So für mich oft sehr aus heiterem Himmel. Und ich erinnere mich an ein Gefühl von Stress, an ein Gefühl von Überforderung. Und ich erinnere mich, dass ich in so Freundebücher in der Grundschule bei der Frage, was magst du nicht, immer geschrieben habe, Krieg und Aufräumen. Das waren so die zwei Dinge, die ich nicht mag. Ja? Und ich erinnere mich wirklich, dass mich das teilweise sehr, sehr belastet hat. Und ich fand es auch ganz schlimm, wenn ich bei Leuten zu Besuch war zum Spielen und es dann hieß am Ende, jetzt müssen alle wieder aufräumen, so am Ende von so einem Playdate. Und ich dann immer dachte, ich weiß doch gar nicht, wo was hier hin muss in diesem Zimmer und ich kann überhaupt nicht gut aufräumen und so. Und ich fand das blöd und ich habe dann für mich einfach gemerkt, ich wünsche mir für unser Familienleben mit unseren Kindern weniger Druck und Stress in diesem Thema. Ich wünsche mir da so eine Flexibilität der Ansätze, dass unsere Kinder erleben, wenn man Chaos nicht wegräumt, bleibt es manchmal einfach auch liegen und dann ist es halt chaotisch. Manchmal kümmert sich jemand anders drum und auch das ist okay. Manchmal kümmere ich mich dann aber doch lieber selber drum, weil es nur dann so ist, wie ich es ganz genau haben will, ne? Weil es so meine eigene Struktur ist. Alle unsere Kinder haben da auch so ihren eigenen Weg gefunden. Ich feiere das sehr, dass eins unserer Kinder mittlerweile komplett das eigene Zimmer als so einen Hoheitsbereich definiert und sagt, da darf die Haushaltshilfe gar nicht rein, da darf ich auch nicht aufräumen. Das ist sozusagen ne, meins und meine Struktur.
Mein Job.
Eins unserer Kinder geht zum Beispiel auch mal regelmäßig zu unserer Haushaltshilfe oder zu mir dann hin und sagt, hey, kannst du mir mal helfen beim Aufräumen? Ich schaffe das hier nicht alleine, ich habe mich festgewühlt. Das feiere ich genauso. Aber es ist tatsächlich so in letzter Konsequenz, bevor ich anfange, meine Kinder anzuschreien, unter Druck zu setzen, zu bedrohen, da irgendeine riesige moralische Kiste draus zu machen, räume ich auf. Und das sage ich in großer Klarheit. Es ist mir lieber, ich räume Küchentische ab und Bügelperlen weg und beseitige Chaos im Zweifelsfall jeden Tag. Das ist mir immer noch lieber, als da mit meinen Kindern um dieses Aufräumthema in so einer Kampfbeziehung zu leben.
Total. Ich finde ja, artverwandt ist ja auch ausmisten und wegschmeißen.
Ja, also das habe ich erst als Erwachsene verstanden, also, dass man tatsächlich auch sich leichter machen kann mit dem Aufräumen, wenn man so ein bisschen Marie Kondo-mäßig sich immer mal wieder fragt, does it spark joy? Ja, und dann Sachen halt auch los wird, die man nicht mehr haben will.
Genau, sie gilt ja als gar nicht mehr so eindeutig, aber was ich so dann denke, ist dieses, dann räumst du mit deinem Kind das Zimmer auf und findest halt irgendwie, du weißt schon so, das Teil, was auf der Was ist was vor 2,5 Jahren geklebt ist, aber nirgendwo mehr klebt oder die Verpackung von irgendwas, was irgendwie, brauchst du das noch? Ja, auf jeden Fall brauche ich es noch und überall ist Staub. Also man einigt sich natürlich irgendwie, dass Apfelreste oder auch größere Staubberge natürlich zu entfernt gehören, aber dieser Graubereich aus sehr emotionally attached und das ist einfach nur Müll, der ist oft schwer genug. Ich bilde dann oft so kleine Inseln oder Schüsseln irgendwo weiter oben im Regal und dann komme ich dann irgendwann später nochmal dran vorbei. Aber da muss man auch sehr aufpassen.
Total,
weil es gibt natürlich auch große emotionale Verletzungen hier, wenn wenn was nicht mehr da ist, ja, klar.
Ja, klar. Ja, also ich mache dann auch mal so diesen Zwischenschritt im Sinne von, es gibt dann so eine Kiste, wo ich sage, da tun wir jetzt mal die Sachen rein, die wir nicht so unbedingt brauchen, ne? Und die stelle ich dann schon mal in den Keller, aber die sind noch da.
Genau.
Und dann guckt man mal so, ob die irgendwann nochmal gebraucht werden. Und ich merke halt, und das finde ich schon spannend, dass da Leute auf diese Aussage, ne, dieses meine Kinder müssen nicht aufräumen, oft wirklich hochemotional reagieren mit einer gewissen Wut, mit einer gewissen Empörung, dass da auch dann oft so dieser Glaubenssatz sehr, sehr stark ist, zu sagen, aber wenn die das als Kinder nicht müssen, dann werden die das ja nie können und nie lernen. Und das ist so spannend, weil das gerade beim Aufräumen oft so ein Glaubenssatz ist, man muss die Kinder von quasi vom ersten Lebensjahr an dran gewöhnen, dass alles, was wir rausreißen, wir auch wieder reinräumen müssen. Und es gibt so viele Eltern, die da wirklich sehr streng auch mit sich sind, zu sagen, wenn wir jetzt gerade was gespielt haben und das Kind ist jetzt so im Flow und will was anderes spielen, dann darf ich dem nicht folgen, sondern muss erst diese Regel einhalten, zu sagen, nein, wir müssen jetzt erst das andere Spielzeug wegräumen und so. Und dann denke ich manchmal so, das tut mir so leid, ich stelle mir das auch aus Elternsicht so wahnsinnig anstrengend vor, diese Regeln immer so einhalten zu müssen. Und ich merke so, dass ich manchmal denke, mir fehlt da etwas das Vertrauen in uns alle, in uns Menschen, dass wir Dinge, die wir brauchen, uns auch aneignen können. Ja, also ich musste als Kind, muss ich wirklich sagen, auch wenig im Haushalt helfen. Da bin ich meinen Eltern sehr, sehr dankbar für. Es gab da manchmal auch Konflikte, es gab da manchmal auch Frust. Aber unterm Strich gab es da auch sehr viel Verständnis und sehr viel Freiheit. Und ich habe auf der einen Seite ganz viel im Haushalt gemacht, wenn du sowas wie Kuchen backen zum Beispiel dazu. Das war so ein Hobby für mich, ich habe gern gebacken, aber ne, ich habe dann auch gerne gebacken und danach nicht die Küche aufgeräumt. So. Und und ich habe aber zum Beispiel, bis ich ausgezogen bin als junge Erwachsene, nie meine Wäsche selber gewaschen. Ich habe wenig Erfahrung gehabt in so Sachen wie Bad putzen, Küche putzen. Ich wusste nicht, wie so Haushaltssachen funktionieren in einer regelmäßigen Routine. Und dann sind mein damaliger Freund, heutiger Mann und ich zusammengezogen und dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, wir müssen jetzt mal uns Gedanken machen, wie man halt so einen Haushalt in Schuss hält. Und dann haben wir so ein bisschen Try and Error-mäßig für uns überlegt, wie oft muss man wohl so ein Bad putzen, haben gelernt, wie man Wäsche wäscht. Das hat mir meine Mutter gezeigt, direkt bevor ich ausgezogen bin, hat mir das einmal beigebracht. Und dann haben wir das halt gelernt, so wie man alles lernt, wenn man es braucht irgendwie. Ne? Und unser ältestes Kind ist jetzt manchmal auch schon allein zu Hause mal für eine Woche oder so, wenn wir irgendwie mit den Jüngeren in Urlaub fahren, das älteste Kind will nicht mehr mit. Und dann ist es erstaunlich, was dann auch alles geht in dem Moment, wo es halt einfach dran ist und wo es funktionieren muss. So. Und ich denke immer so, mir hat als Kind niemand beigebracht, wie man eine Steuererklärung macht und heute kann ich das. So. Es gibt so viele Dinge, die wir dann lernen, wenn man es braucht. So. Und die man auch lernen kann. Also es gibt zu jedem noch so spezifischen Haushaltsthema ein YouTube-Video, das ich mir angucken kann. Und dann weiß ich auch, wie ich entkalke oder irgendwas. Und diese Idee, dass wenn ich das einem zweijährigen Kind nicht vermittelt habe, dann ist es quasi verloren. Das ist so absurd und das ist so überhaupt nicht in Einklang zu bringen mit allem, was wir über Lernpsychologie und lebenslanges Lernen und so weiter wissen. Ne? Dass ich da einfach denke, manchmal wünsche ich uns da allen ein bisschen mehr Entspannung, ein bisschen mehr Gelassenheit und Vertrauen, dass Kinder Dinge lernen auf ihre eigene Weise und dass wir natürlich sagen können, ich kann und will das jetzt nicht allein machen. Es gibt ja sehr viele Familien, die auch keine Haushaltshilfe haben. Es gibt auch Menschen, die das kritisch sehen, Menschen dafür zu bezahlen, ne, sich im Haushalt helfen zu lassen. Auch das ist völlig valide. Aber dann ist es eher wie in so einer WG, dass man sich dann hinsetzen muss und sagen muss, okay, wie kriegen wir diese Situation jetzt gelöst, als dass sich da so eine Machtdynamik von wegen, du hast jetzt folgenden Job und davor gibt es kein Fernsehen, so anraten würde, sag ich mal. Ja. Und wie gesagt, ich glaube, dass Kinder durch Entwicklungsphasen gehen müssen, in denen sie auch sehr nah bei sich und ihren Bedürfnissen sind. Es ist normal und wichtig, dass Kinder in ihrer Entwicklung auch durch egozentrische Phasen gehen dürfen und sagen dürfen, nö, will ich nicht, mache ich nicht, interessiert mich nicht. Und dass sie dafür nicht beschämt werden oder suggeriert bekommen, sie seien jetzt die egoistischsten Menschen auf dem ganzen Planeten und das wäre jetzt irgendwie ein moralisches Problem für die ganze Familie, sondern es ist tatsächlich so, dass in der frühen Kindheit auch in der späteren Kindheit, es wichtig ist manchmal für Kinder erstmal sozusagen so ganz bei sich selbst zu sein und dann auch Nein und Stopp und Halt sagen zu können, um in einem zweiten Schritt dann aus so einer freiwilligen Kooperationsfähigkeit heraus zu sagen, kann ich dir was helfen, darf ich hier anpacken, was soll ich machen? Und was vielleicht noch mein letzter Punkt dazu ist, der einfach, finde ich, gerade in Familien mit mehreren Kindern oft übersehen wird, wenn mich jetzt Leute fragen, ob unsere Kinder viel im Haushalt helfen, dann denke ich im ersten Moment so an so Sachen wie ne Müll rausbringen, Küche putzen und so und würde sagen, nein. Und wenn ich aber genauer hingucke, sehe ich so oft, wie unsere großen Kinder mit den kleinen Kindern helfen. Wie wir auch um solche Sachen wie so Babysitter-Tätigkeiten manchmal bitten können und sagen können, wir haben hier eine Terminkollision, wir sind beide abends weg, könnt ihr die jüngeren Geschwister ins Bett bringen oder so. Und dann sind die so süß. Und dann machen die denen Essen und versorgen die und bringen die ins Bett. Und aber selbst so kleine Sachen, dass dann irgendwie ich mal sagen kann, ich bin in der Videokonferenz, dein Bruder ist da drüben, wenn irgendwas ist, kannst du da helfen? Kannst du deiner Schwester vielleicht nochmal Mathe erklären? Kannst du nochmal hier? Die machen ganz, ganz viel miteinander und untereinander, was wir als Eltern manchmal fast so ein bisschen selbstverständlich nehmen. Ne? Was aber ja auch eine riesige Form von Unterstützung im Alltag ist.
Total. Das fühle ich sehr und da vermeide ich inzwischen auch auf den Begriff helfen, weil das wieder dieses Assistieren da hat, sondern einfach dieses, also ich mag mit dem älteren Kind diesen WG-Gedanken immer lieber. Ja? Also dieses, wir machen das hier zusammen und wenn du diese Aufgabe machst, dann kann ich diese Aufgabe machen und gerade ja in der Unterstützung, die Kinder miteinander, also die Care-Arbeit der Kinder untereinander ist sozusagen, fällt oft sehr unter den Tisch.
Genau. Ja.
Okay,
Das ist echt ein super spannendes Thema. Man könnte da noch so viel mehr drüber reden. Mhm. Auch so dieses Thema Gerechtigkeit und Gleichheit ist nicht dasselbe, ne? Es müssen nicht alle genau gleich viel machen, dass es gerecht ist, aber es muss in der Summe sich für alle trotzdem fair und lebbar anfühlen, sowohl im Rahmen von Paarbeziehungen als auch in Eltern-Kind-Beziehungen. Und das ist sicherlich auch nicht immer leicht, aber ich finde es sehr, sehr spannend, da mal hinzugucken, weil eben unter der Oberfläche bei diesem Haushaltsthema so viel mehr verborgen ist zu unserem Verständnis von Macht und von unserem Verständnis von, ne, Erwartung, was dürfen wir von unseren Kindern erwarten, was nicht. Und es ist total wertvoll, glaube ich, sich da mal so zu reflektieren und zu überlegen, ob man an der einen oder anderen Stelle auch andere Wege gehen kann, als die, die man so als ersten Impuls spürt.
Ja, dann würde ich sagen, so viel dazu für heute und dann könnten wir zu unserer Unterstützerin kommen, denn die Unterstützerin dieser Folge ist ihr Herzband, das Familienarmband, es ist folgt hier die Werbung. Genau, Lisa heißt die Frau hinter den Herzbändern, das sind kuschelige Armbänder aus Stoff im Partnerlook, mit denen sich Eltern und ihre Kinder verbunden fühlen können.
Genau. Ja, also es ist so, dass Lisa vor einiger Zeit auf uns zukam und erzählt hat von ihrem kleinen, ne, Herzblut-Business, Herzband Handmade, das sie gegründet hat. Und sie hat mich gefragt, ob ich nicht einfach mal so ein Probepaket von Herzbändern gerne bekommen würde. Und ich habe natürlich begeistert Ja gesagt. Und das ist echt eine total süße Idee. Das sind praktisch so Armbänder aus Stoff, aus so ganz weichem Jersey-Stoff. Eins ein bisschen größer, dass es um den Eltern, ne, Handgelenk passt. Eins ein bisschen kleiner für das Kind. Und die sind sozusagen in der gleichen, also der gleiche Stoff, die gleiche Farbe genäht. Mhm. Und dann kann man sich sozusagen so ein bisschen symbolisch verbinden vor einer Trennung und sagen, wir tragen jetzt quasi beide so unser Herzarmband und wir legen die nochmal so aufeinander. Und dann, wenn es in die Kita geht oder zum Beispiel, wenn ich auf Dienstreise gehe, ist das so ein Symbol der Verbundenheit, die bleibt so. Und es gibt einfach Kinder, die finden das sehr hilfreich, praktisch so eine Visualisierung, so was Spürbares zu haben, wo sie wissen, ne, ich habe dieses Armband und das verbindet mich in Gedanken mit meiner Mama oder mit meinem Papa. Und Lisa hat uns so ganz süß geschrieben und sagte, das Motto ihrer Herzbänder ist, wenn du mich vermisst, denk an mein Versprechen, wir sind im Herzen verbunden, bis wir uns wieder treffen. Und dafür stehen diese Bänder. Und das ist ein sehr, sehr schöner Satz, eine schöne Idee und ein Business, das wir total gerne unterstützen.
Ganz genau. Ihr findet den Shop unter herzband-handmade.de oder auf Insta herzband.handmade. Und mit dem Code alleranfang spart ihr 10% bis zum 31. März 2025. Und Code, Domain und alles Weitere packen wir natürlich auch wieder in die Shownotes dieser Folge. Was uns dann zu unseren schönen Postfach-Rückmeldungen bringen würde, gab wieder viel diese Woche. Sarah schreibt uns zur Musikfolge, das wollte ich dir vorlesen. Ein Hobby sollte frei von Leistungsdruck sein, gleichzeitig aber nicht automatisch frei von Anspruch. Das ist Teil von einer längeren E-Mail. Ich mochte den Gedanken des Hobbys eines Musikinstruments oder Singen. Viele sprachen ja auch über Chor und dergleichen. Ich glaube, der kam fast ein bisschen zu kurz bei uns, oder? Mm.
Ja, und Hobby ist eben wirklich etwas, was ich betreibe mit dem Zweck der Zwecklosigkeit sozusagen. Also es ist Entspannung, es ist Spaß, es ist Erleichterung. Es muss nicht wieder wie bei einem Job irgendeinem Erfolgsdruck unterworfen sein. Und das ist total wichtig, sich das, glaube ich, immer wieder vor Augen zu halten, ob wir über Sport reden oder über Musik, dass wenn Kinder oder auch Erwachsene ein Hobby haben, dass es nur ein Hobby ist, wenn es wirklich auch Freude macht. Und dass das sozusagen, ne, das ist, worum sich das Ganze drehen soll. Und gleichzeitig haben viele uns auch geschrieben, dass auch sie daran so ein bisschen knabbern, dass Musik Freude macht, aber auch nur, wenn man so ein bisschen die Basics gelernt hat, dass man es halt auch kann. Ja. Und das Basics lernen macht nicht immer Freude. Also das ist, glaube ich, ein Widerspruch, der sich nicht hundertprozentig auflösen lässt. Und trotzdem fand ich es auch ganz wertvoll, nochmal daran zu erinnern, es ist ein Hobby und das soll es auch sein und bleiben.
Genau, bei vielen, also dieses, der Anspruchgedanken, den sie ja formuliert hat, der passt jetzt zu einem Hobby, aber für viele ist da so ein, ja, nicht, dass er Stargeiger, ne, dass er kein Stargeiger mehr werden kann, weil ich ihn nicht getriezt habe, sondern nein, für die allermeisten Leute wird Musik ein sehr wertvolles Hobby sein. Ja, das fand er. fand ich einen schönen Gedanken und das nochmal schön zusammengefasst. Ihr habt uns viele oder diverse Musiktipps zukommen lassen. Wir haben jetzt überlegt, wir machen das so, wir werden die einfach in die Shownotes der Musikfolge abtippen und dann das aktualisiert sich dann irgendwie automatisch. Das heißt, da werdet ihr noch ein paar mehr Tipps von anderen HörerInnen finden. Unkommentiert einfach, was anderen Leuten gefällt, was sie mit ihren Kindern hören.
Genau, also wirklich auch spezifisch viele Kindermusik, ja.
Mhm. Genau, es hat auch eine Hörerin hat auch geschrieben, sie machen so eine Art Karussell, also reihum darf jeder einen Song im Auto wählen oder in der Bahn und dann müssen die anderen.
Wunschkonzert, ja, das machen wir auch manchmal. Wunschkonzert,
ja. Genau. Also, vielen Dank euch dafür. Dann eine Frage an dich von Lena. Unsere Tochter 2,5 Jahre kann nicht allein sein. Ich kann nicht für eine Minute bei offener Tür ins Nebenzimmer gehen, ohne dass sie sofort nach mir ruft oder mir folgt. Sie unterbricht jedes Spiel, um überall mit mir hinzugehen. Ich kann, auch wenn ich im selben Raum bin, kaum etwas anderes machen. Sie fordert immer Interaktion, mitspielen, vorlesen etc. Das ist zum einen sehr anstrengend, zum anderen mache ich mir mit Blick auf den Kindergarten Sorgen. Dort wird nicht immer eine Bezugsperson mit ihr spielen können.
Ja, oh, das ist so ein Klassiker und gleichzeitig ist 2,5 einfach auch noch sehr, sehr klein. Und bei vielen Kindern ist mit 2,5 Jahren dieses Bindungsband, von dem wir ja oft so sprechen, noch sehr sozusagen eng. Ne? Also da ist einfach noch ein ganz, ganz starkes inneres Bedürfnis da, in der Nähe einer vertrauten Bindungsperson zu sein und deren Aufmerksamkeit, deren Fürsorge ganz praktisch zu spüren im eigenen Leben. Und das ist kein Zeichen für spätere Unselbstständigkeit oder für irgendeine nicht altersgerechte Mama-Fixierung oder so, sondern so sind viele Kinder mit 2,5. Und es ist nicht so, dass man dieses Verhalten verstärkt, indem man ihm nachgibt, sondern im Gegenteil, ne, da trifft so ein bisschen wieder dieser Spruch zu, erfüllte Bedürfnisse verschwinden irgendwann. Wenn ich einem 2,5-jährigen Kind diese Sicherheit gebe, du darfst mir folgen, du darfst dich mir zuwenden, ich bin in deiner Nähe und Gegenwart, wenn du mich brauchst, dann entwickeln Kinder mit der Zeit so eine innere Bindungssicherheit, dass sie die quasi auch abrufen können, wenn sie im Nachbarzimmer sind. Und ich würde da wirklich versuchen, diese zwei Aspekte von, es ist anstrengend für mich und wie soll das im Kindergarten mal werden, zu trennen. Wenn das anstrengend ist für dich zu Hause, kannst du natürlich schauen, was sind sozusagen Dinge, die du auch deinem Kind anbieten kannst, die für dich eben nicht so anstrengend sind, im Sinne von, ich will jetzt gerade nicht mitspielen, aber wenn du bei mir sein willst, du kannst dich gerne an mich kuscheln und dir hier selber ein Bilderbuch anschauen. So, ne? Also solche Dinge kann man durchaus machen. Oder ich muss jetzt gerade kochen, Wäsche machen, was auch immer. Du kannst die ganze Zeit dabei sein, du darfst das und das tun, aber ich habe jetzt hier was zu tun. Ne? Und du kannst dabei sein, aber ich kann mich nicht jetzt aktiv gerade mit deinen Bausteinen beschäftigen. Was den Kindergarten angeht, ist es wirklich wichtig, sich klarzumachen, das ist nochmal ein komplett eigenes Setting, das ist eine komplett andere Situation. Eure Tochter braucht vermutlich, das klingt so, schon eine sehr, sehr geduldige und sanfte Eingewöhnung, damit es auch eine sichere Bindung zu einer Bezugsperson im Kindergarten herstellen kann. Und auch im Kindergarten darf man einer Erzieherin oder einem Erzieher erstmal auf Schritt und Tritt folgen. Das sind die gewöhnt, das ist nicht schlimm. Und dann ist aber dort hier die Dynamik, dass es da eben nicht nur eine Bindungsperson gibt oder niemanden, sondern da gibt es eine Gruppe. Und kleine Kinder, die sozusagen dann in so einer Herde unterwegs sind, ne, also wirklich so im Sinne von, wir sind hier in so einer Gruppe von Kindern, die bekommen auch ein Gefühl von Bindungssicherheit über ihre Crowd, so über die Leute, die um sie herum sind. Und wenn dann eben die Bezugserzieherin mal zum Beispiel das Zimmer verlässt, um, weiß ich nicht, Kaffeepause zu machen, dann sind da ja immer noch andere Kinder, da ist immer noch eine andere Person da. Dieses kleine Kind bleibt nicht allein zurück und das ändert die gesamte Dynamik. Und dann gibt's da ganz andere Spielangebote, ganz andere Möglichkeiten, sich auch zu beschäftigen, sich teilweise auch abzulenken. Und dann wird dieses Verhalten dort sich sowieso ganz anders entwickeln, als es im häuslichen Setting der Fall ist. Und ihr könnt euch schon darauf einstellen, dass dann wahrscheinlich, wenn euer Kind in den Kindergarten kommt, beim Abholen sozusagen, ne, dieses Bindungsband wieder ganz kurz sein wird und ganz viel Rückversicherung und Nähe und Aufmerksamkeit gebraucht werden wird. Aber ich würde auf keinen Fall versuchen, eurer Tochter jetzt sozusagen dieses Nähebedürfnis abzutrainieren in Vorbereitung auf den Kindergarten. Das wäre wirklich kontraproduktiv und das würde euch unglaublich viel Stress machen, den ihr euch wirklich ersparen dürft. Ja. Oliver, ich würde dir zum Schluss gerne noch eine E-Mail vorlesen von einer Grundschullehrerin, die unseren Podcast gehört hat, den wir vor der Wahl aufgenommen haben. Da hat sie geschrieben, liebe Nora, lieber Oliver, ich danke euch von Herzen für die aktuelle Podcast-Folge. Es hilft mir so sehr, die politischen Fragen meiner SchülerInnen aufzugreifen und gibt mir einfach Redewendungen und Werkzeuge an die Hand, wie ich mit meiner Klasse über Politik, die Wahl und verschiedene Parteien sprechen kann. Denn die Kinder haben selbstverständlich Fragen. Viele Parolen aus dem Elternhaus werden nachgeplappert, die bei anderen Kindern neue Fragen aufwerfen und uns so als Gesprächsanlass dienen. Ich bin einerseits überwältigt davon, wie interessiert und informiert die Zweitklässler schon sind. Andererseits frustriert mich die Notwendigkeit, sie in diesen jungen Jahren schon über einige Sachen zu informieren, über die ich mir in diesem Alter definitiv noch keine Sorgen machen musste. Daher bin ich so froh über fundierte Kindersendungen, tolle Bilderbücher zu dem Thema und nun eben auch euren Podcast, der auch einfach nochmal rüstet für diese Gespräche, denn Kinder sind die Zukunft. Danke für eure wertvolle Arbeit und gute Nerven. Cornelia. Sie ist eine engagierte Grundschullehrerin, die mit den Grundschulkindern schon über Politik spricht. Und das finde ich so wertvoll und so großartig. Kurzer Disclaimer, wir nehmen diese Folge auf vor der Bundestagswahl. Wenn ihr sie hört, ist die Bundestagswahl schon vorbei. Wir können deswegen nichts sagen dazu, was sozusagen am Sonntagabend passiert ist. Aber ihr könnt euch sicher denken, dass wir das auch ganz engagiert und emotional investiert verfolgt haben. Und wir werden sicher in den nächsten Wochen da irgendwann auch nochmal ins Gespräch gehen über unseren Umgang jetzt auch mit den Wahlergebnissen, aber nicht mehr heute.
So ist es.
Für heute genau. Verabschieden wir uns von euch, bedanken uns wie immer fürs Zuhören, für eure Zuschriften, für eure Begeisterung, für euer Dabeibleiben. Ihr dürft uns immer gerne schreiben, Themenwünsche oder Rückmeldungen oder weitere Musiktipps an podcast@noraimlau.de und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid.
So ist es. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer. Manchmal leichter, aber immer interessant.